Kennen Sie das? Sollten wir morgen Veganer sein, dann sollen wir doch Fleisch essen, weil Fleisch gesunde Proteine drin hat. Dann sollen es noch Vollkornprodukte sein oder doch vegan. Man verliert ein bisschen den Übersicht, was ist jetzt wirklich gesund und was nicht. Und das ist heute das Thema der heutigen Sendung, wo ich mit einer Ernährungsexpertin diskutieren will. Ganz herzlich willkommen, liebe Laura Koch. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals.
Liebe Laura, du bist wirklich der Expertin von A bis Z. Ich habe dich gesehen an einem Ärztekongress, wie du mit Menschen, mit den Ärzten geredet hast, wie sie hungrig dein Wissen aufgesaugt haben. Das war sehr phänomenal. Du warst mit Abstand die Jüngste und hast auch die Frauenquote hochgehalten. Es ist etwas, das war ganz, ganz toll. Auch Gratulation noch zu diesem Vortrag. Haben wir selbstverständlich aufgezeichnet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einfach auf dem YouTube-Kanal nachschauen, dann sehen Sie, was sie da dargeboten hat und wie interessant das war. Aber heute geht es wirklich, welche Ernährungsform soll es denn sein? Hast du da irgendwie so eine Pauschalisierung?
Natürlich nicht. Mhm. Ja, also pauschale Ernährungsempfehlungen, da werde ich immer kritisch. Andererseits muss man sagen, Paleo stimmt, vegan stimmt, Low Carb stimmt, mediterran stimmt, aber eben nicht für jeden. Also das ist wirklich die Geschichte. Wir haben Leute, die Ernährungsformen entwickeln, bei sich erproben, dann funktioniert es und dann heißt es, ist gut für alle. Und das ist eben die Schwierigkeit. Es kann sein, dass das bei demjenigen, der das entwickelt hat, extrem gut funktioniert. Aber wir dürfen da nicht diese Haltung haben, es dann für jeden gut zu heißen. Also da gibt es wirklich individuelle Unterschiede. Und deshalb sind Pauschalempfehlungen ganz schwierig. Mhm. Eben, ich habe eben gesagt, Weizen ist eine Pauschalempfehlung, die ich sagen kann, ja, ist sicher nicht gut für alle. Aber zum Beispiel vegan, also es gibt tatsächlich Leute, die vegan sehr, sehr gut reagieren, dass es eine heilsame Ernährung ist, die wirklich auch Krankheiten lindert. Wenn das aber jemand praktiziert, für den eben tierisches Eiweiß extrem wichtig ist, das kann biochemische Hintergründe haben, aber auch energetische Hintergründe, dann ist das nicht optimal. Also ich weiß zum Beispiel, dass sogar Dalai Lama, der eigentlich vegetarisch unterwegs ist, also meine Chefin hat mir das erzählt, seine Berater haben ihn empfohlen, eigentlich wieder ab und zu Fleisch zu essen, damit er einfach die Substanz halten kann, weil er doch so viel unterwegs ist. Also wir können nicht davon ausgehen, dass, dass es einfach eine pauschal eine richtige Ernährung gäbe. Mhm. Es wäre so einfach, oder?
Mhm. Ich habe schon viele Leute hier gehabt und ich hatte gemeint, so für mich eine Tendenz gespürt zu haben, dass wenn ein Mensch krank ist, schwer krank, vielleicht auch irgendeine Krebserkrankung hat, dass dann die Umstellung vielleicht auf vegan und Low Carb ein heilsamer Weg wäre, um schneller aus dieser Krankheit rauszukommen. Kannst du das bestätigen oder ist auch das nicht ganz korrekt?
Also Low Carb ist, sage ich mal, grundsätzlich in der heutigen Welt sicher von Vorteil. Also ich orientiere mich da auch an Logi. Dr. Nikolai Worm ist da berühmt. Low Glycemic and Insulinemic Diet kommt eigentlich ursprünglich von Amerika. Da geht es darum, eigentlich tiefe Insulinspiegel über den Tag zu haben, also nicht diese Blutzuckerspitzen. Mhm. Wir wissen, dass das sicher für alle proentzündliche Folgen haben kann, also für den Stoffwechsel suboptimal ist. Daher Low Carb, weil viele Leute halt Kohlenhydrate als Hauptbestandteil des Menüs haben.
Wurde uns so beigebracht in den 70er, 80er Jahren?
Ja, viele Leute sagen mir auch, ich brauche etwas, was mich satt macht.
Genau. Oder?
Aber das ist eben eher ein Füller. Es ist kein essentieller Nährstoff, muss man dazu sagen. Also Kohlenhydrate. Mhm. Eiweiß hingegen schon. Eiweiß, Aminosäuren, die einen können wir nicht selber herstellen, genauso beim Fett. Es gibt gewisse Fettsäuren, auf die sind wir angewiesen. Man nennt das dann essentiell, weil wir es essen müssen. und das heißt, es gibt sicher da, wenn wir von diesen weniger essentiellen Stoffen zu den essentielleren wechseln, wenn wir jetzt über die sogenannten Makronährstoffe sprechen, also Eiweiß, Kohlenhydrat, Fette, dann ist das sicher ein Vorteil für die meisten. bei Krebs wird auch die Theorie diskutiert, dass dieser Gärungsprozess eine Rolle spielt. Warburg ist da eine berühmte Persönlichkeit.
Nobelpreisträger, ja.
Ja, genau. Und dass da Zucker insbesondere, also der reine Zucker, da muss man ja auch differenzieren, Low Carb, was heißt das? Wenn das heißt weniger reiner Zucker, da spreche ich von Haushaltszucker, vor allem aber auch Fructose. Wenn das reduziert wird, ist das sicher für jeden vorteilhaft. Mhm. Ansonsten
ketogene Ernährung habe ich auch ja, genau. oft gehört.
Ja, das ist jetzt auch neuer oder wurde früher auch im Zusammenhang mit Schilddrüsenkrankheiten, habe ich das erste Mal gehört, mit vor allem auch mit Einbezug von Kokosfett zum Beispiel.
Genau, Autismus bei Kindern habe ich das sehr häufig gelesen.
Ja, genau. Also das ist wirklich interessant. Es gibt aber Leute, die sind bei denen funktioniert das nicht so gut mit dieser Umwandlung in die Ketose, also in die Ketonkörperproduktion. Ich orientiere mich da an verschiedenen genetischen Informationen auch. Also ich sehe zum Beispiel, dass Menschen mit Blutgruppe 0 durchaus Vorteile haben, wenn sie Eiweiß aus tierischer Quellen essen. Also auch muss nicht unbedingt nur Fleisch sein, es muss auch nicht dreimal am Tag Fleisch sein, sondern einfach hochwertiges Fleisch aus nachhaltiger Zucht und eben auch mit Einbezug von Eiern. Auch da kommt es darauf an, woher kommen die. Ich höre heute von Leuten, die mir sagen, Eier sind des Teufels. Es gibt viele Ärzte, die jetzt aufhören, die sagen, essen Sie ja keine Eier. Früher war es wegen dem Cholesterin, heute ist es wegen, ich weiß nicht, die Eiweiß oder das L-Carnitin, was da drin ist. Ich finde es schwierig, dass wir einzelne Lebensmittel verteufeln. Also da bin ich immer kritisch. Ich versuche wirklich zu differenzieren und zu schauen, die Qualität ist viel, viel zentraler und das Maß, die Menge macht das Gift, oder? Das ist jetzt halt so eine pauschale Empfehlung, die wir von früher auch kennen. Mhm. Aber da schaue ich wirklich, ist es jemand, der Vorteile hat vom Fleischessen. Fleisch kann auch neben den guten Eiweißen, die du gesagt hast, liefert es halt auch sehr viele Spurenelemente und kann einen Menschen wirklich zurück in die Kraft bringen. Also Leute, die so auf der Reserve laufen, die sehr viel Stress haben, die fast abheben, viel Koffein haben und wenn die dann auf vegan umschalten, dann wird das immer insubstanzieller und sie verlieren so ein bisschen die Erdung und denen tut Fleisch ab und zu gut. Also es bringt ihnen wie so die Kraft zurück. Es gibt ja auch die Kraftbrühe, oder? Also in der chinesischen Medizin ist das dann die langgekochte Hühnersuppe.
Klar, die Knochen auskochen da noch früher.
Bone Soup, ja, genau. Und das sind so Dinge, die wir nicht verschmähen dürfen. Also es ist ein gut alt bekanntes und doch auch immer wieder geprüfte Lebensmittel,
die ich glaube, da machen wir eine eigene Vorteile Sendung haben. Darüber, über Omas Rezepte oder über dein Buch, was du auch geschrieben hast, über gute Rezepte, wo wirklich auch die Gesundheit drinsteckt. Aber ich höre ja auch immer wieder, wenn Leute vegan sind, dass sie auch Mangelerscheinungen kriegen könnten durch diesen extremen Richtungswechsel, durch diese Ernährungsumstellung. Wie siehst du das?
Kommt darauf an, wie sie vorher gegessen haben. Also wenn wir von Fast Food auf vegan, dann ist das wahrscheinlich ein Vorteil, weil wir mehr pflanzliche Lebensmittel haben. Also die pflanzliche Ernährung ist sicher eine sehr gute Ernährung. Was die Mangelerscheinungen antrifft, vegan heißt nicht grundsätzlich, dass jeder in einen Mangel laufen muss. Man muss einfach sehr bewusst essen. Das heißt, sich wirklich Gedanken machen, woher kriege ich meine Eiweißquellen und damit aber auch viele Mineralstoffe und auch Vitamine. B12 ist ein Klassiker.
Also kriegt man genügend Aminosäure aus Pflanzen?
Ja. Wir haben früher gelernt, dass es die sogenannte Bioverfügbarkeit oder biologische Wertigkeit eine große Rolle spielt beim Eiweiß, dass wir tierisches mit pflanzlichem kombinieren müssen und so weiter.
Das ist der Stickstoffabfall, den der Körper dann produziert, daraus aus den Proteinen?
Ja, die Stickstoffbilanz müssen wir aufrechterhalten, deshalb eine gewisse Menge Eiweiß, wird aber häufig auch ein bisschen überschätzt. Also ich sage, bis zum 60. Lebensjahr brauchen wir gar nicht so viel Eiweiß. Ab dem 60. Lebensjahr, 65, hat sich gezeigt in Studien, dass es vorteilhaft ist, tatsächlich mehr Eiweiß zu essen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, Mangelernährung bei Veganern, dann ist es nicht eine Eiweißmangelernährung, sage ich, müssen wir keine Angst haben, wenn die Leute wirklich schauen, dass sie nicht nur Gemüse und Kohlenhydrate zu sich nehmen, sondern tatsächlich auch hochwertige Eiweißquellen aus Hülsenfrüchten, da auch Tofu. Ich bin schon auch ein Soja-Befürworter, nicht aus genmanipuliert und auch nicht aus Brasilien, aber da gibt es gute Qualitäten.
Und dann noch der fermentierte Tofu zum Beispiel.
Genau, ja. Tempeh oder auch fermentierte Tofu, ja. Mhm. Sehr hochwertig vom Eiweiß, übrigens auch Reiseiweiß. Ich habe da mal die Aminosäuremuster verglichen. Die Aminosäuren sind ja die Bestandteile der Eiweiße und das sind diejenigen, 8 oder eben 9 davon, das ist man sich nicht so ganz sicher, sind eben überlebenswichtig und die finden wir auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Also es ist wirklich ein Trugschluss zu glauben, dass wir unbedingt die tierischen Eiweiße brauchen.
Okay, das ist mal gut zu wissen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, welche Ernährungsform jetzt für mich als Mensch so die beste wäre.
Ja.
Wie finde ich das heraus, was für mich das Beste wäre?
Also früher hat man gesagt, hör auf deinen Bauch, oder? Was tut mir gut verdauungstechnisch? Heute ist das gar nicht so einfach, weil unser Darm uns auch ein bisschen fremd steuert. Also wenn wir unseren Darm lange Zeit mit dem falschen Futter füttern, haben wir da eine Darmflora, die uns mit der Zeit auch falsche Signale ins Hirn liefert und wir dann eben gar nicht mehr so auf unseren Darm hören können.
Ja, sag ich mal, Zuckerjunkies da unten, oder?
Ja, die sagen uns schon, was die essen wollen, genau. Sie überleben. Und darum gibt es so Leute wie mich, die dann viele Fragen stellen. Also ich, oder auch andere Ernährungsfachleute, ich will mich da nicht herauspicken, aber ich versuche halt wirklich mehr ins Detail zu gehen, was die Konstitution angeht. Also Ayurveda habe ich mal erwähnt, aber auch die traditionelle europäische Naturheilkunde orientiert sich an Informationen, die Mensch typisch sind. Also man spricht von Konstitutionen. In der Ayurveda war es Vata, Pitta, Kapha und die Mischtypen. Dann gibt es auch in der europäischen Naturheilkunde ist das dann der Sanguiniker, Melancholiker oder der Phlegmatiker, Choleriker. Also es sind so Persönlichkeitsmuster, die erkennbar sind, rein schon vom Erscheinungsbild, aber auch vom Verhalten. Und interessanterweise hat das die Naturheilkunde immer genutzt, das Erscheinungsbild, weil sie haben noch keine Genanalysen oder Labore machen können. Man hat den Phänotyp gebraucht, also das Erscheinungsbild, um mehr darüber zu erfahren, wie tickt das Innere. Und das widerspiegelt sich im Inneren, also Makrokosmos, Mikrokosmos.
Ja, das ist total spannend. Also du siehst mich jetzt an und weißt genau, was für ein Typ ich bin. Hast du das gelernt?
Also ich schärfe mein Auge immer noch, je länger. Also die Erfahrung ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Ich arbeite jetzt 6-7 Jahre und habe schon mittlerweile schon ein bisschen ein Auge entwickelt. Ja, ich erkenne einen Typus auf jeden Fall. Also du gehörst wahrscheinlich zum sanguinischen Typen.
Was ist sanguinisch?
Sanguinisch, da ist der Saft, das Blut ist da dazu zugeordnet. Von der Qualität, das ist jetzt wirklich Naturheilkunde, ist das warm und Feuchtigkeit, was eigentlich sehr gut ist. Das ist auch im Fluss sein. Mhm. Die Leute sind sehr, sehr aufgeweckt. Sprudelig, Luft gehört da dazu als Element. In der Ayurveda wärst du wahrscheinlich so ein Pitta-Kapha-Typ, wahrscheinlich doch auch geerdet, oder das Erdelement, was da dazu kommt. Und doch auch das Feuerelement, das sind auch die Leute, die sich viel bewegen müssen, um Ausgleich zu haben. Und das kann man auch anamnestisch erfragen. Mhm. Also Ad-hoc-Analysen sind immer nicht ganz einfach. Ich brauche da wirklich, also ich nehme mir dann auch die Zeit und stelle da eine halbe Stunde lang verschiedenste Fragen. Und das sind Erscheinungsbild, spielt eine Rolle, aber eben auch biochemische Informationen. Ich habe schon erwähnt, die Blutgruppe ist eine Information, nicht die einzige. Aber auch wie der Mensch auf die Umwelt reagiert. Also beim einen ist eine Entgleisung, zeigt sich als Neurodermitis, dann weiß ich schon, aha, Dünnhäutigkeit, Neuro, also das Nervensystem und Itis, also entzündlich, das ist so eine Dünnhäutigkeit mit der entzündlichen Tendenz. Er hätte ja auch eine andere Krankheit entwickeln können, oder er hätte auch eine Colitis machen können, oder er hätte auch eine Arthritis machen können. Warum macht der eine Mensch da eine Krankheit und der andere Mensch bei der Haut? Und das hängt eben von deiner individuellen Konstitution ab. Und deshalb muss auch die Ernährung dann dieses Ungleichgewicht auffangen und ausgleichen.
Wow. Wirklich, das ist jetzt so schön gewesen, zum zuzuhören, diese verknüpfte Situation, wie der Mensch eigentlich perfekt ist und wenn es irgendwo was passiert, was man alles berücksichtigen muss, um herauszufinden, wo ist das Problem, wo ist der Punkt.
Ja.
Also eigentlich müsste wirklich in der Präventivmaßnahme, also so wie ich jetzt, wo gesund bin, wirklich sich mal die Zeit nehmen und zu wissen, was ist jetzt eigentlich, was bin ich für ein Typ und was für eine Ernährung wäre eigentlich die richtige für mich.
Und dann bei sich bleiben. Ich sehe, dass das eine Challenge ist für viele, die dann, die hören dann, oder bei meiner Tante hat das geholfen oder bei meiner Freundin war das super, das mache ich jetzt auch, oder weil ich habe gesehen, es hat wirklich geholfen. Aber es ist die Schwierigkeit, was beim anderen hilft, das kann sogar bei der Mutter helfen, bei mir schon nicht mehr, weil wir schon in der Familie unterschiedliche Genotypen haben können. Also auch diese Mischung, die da sitzt, ist immer eine andere. Also es ist wie eine Farbe. Wie wenn wir jeder Mensch eine eigene Farbe wäre, die aus diesen drei Grundfarben, Rot, Blau, Gelb, oder die aus diesen drei Grundenergien gemacht worden ist. Die Farbmischung ist immer individuell. Mhm. Und wenn wir, das müssen wir anfangen ernst zu nehmen, also eigentlich uns selber, auf uns wieder zu hören. Und die Schwierigkeit ist halt auch, dass wir durch Medien auch immer wieder ein bisschen gelenkt werden. Wir fangen dann an und merken, ah ja, das ist wirklich, es funktioniert für mich und das tut mir gut. Und dann sind wir aber vielleicht wieder auf Instagram und sehen, ah, jetzt hat die da wieder so ein super Vegan-Rezept gepostet und die sieht so gut aus, vielleicht mache ich doch auch vegan. Und da bei sich zu bleiben, ich glaube, das ist heute die Challenge, dass wir uns zuerst mal uns die Zeit nehmen, uns wirklich kennenzulernen, stoffwechselmäßig, und uns dann nicht immer wieder fremdlenken, ablenken lassen.
Mhm. Ich möchte noch gerne das Thema Mikrobiom anschauen. Wenn man jetzt wirklich 20, 30 Jahre lang wirklich eine Ernährung gehabt hat, Fastfood, kohlenhydratlastige Ernährung, dann hat sich ja das Mikrobiom deutlich verändert.
Ja.
Wie kriege ich das denn letztendlich ja wieder hin zu meinem Urtyp, was ich denn eigentlich bin?
Das ist wirklich interessant. Auch da habe ich mich gefragt, wo haben wir da genetische Informationen, oder? Schlussendlich geht es ja darum, eine Darmflora, die dir eigen ist und die sich in dir wohlfühlt und für dich arbeitet, also für dich Vitamine macht, Aminosäuren macht und so weiter, deine Nahrung wirklich verwertet. Und da bin ich eben auch auf die Antigengeschichte gestoßen, dass wir das AB0-System im Darm finden. Und in Nature gab es kürzlich, oder das ist auch schon wieder eine Weile her, gibt es diese Publikation zu den Enterotypen. Es gibt unterschiedliche Darmtypen. Man hat gesehen, dass gewisse Bakterien, Überfamilien, so Überstämme, dominant waren. Da gab es dann drei Einteilungen. Und das hängt natürlich mit der Ernährung zusammen, welche wir füttern, aber auf der anderen Seite auch, welche sich von uns füttern lassen. Also unsere Antigene, die wir da zeigen, immunologisch und angeborenerweise, die bleiben ein Leben lang und davon ernähren sich eben die einen Bakterien auch. Das sind Zuckerstrukturen. Und wenn wir das berücksichtigen, also die Ernährung darauf abpassen, dann reguliert sich das von selbst. Und da gibt es schlussendlich, muss man sagen, ist es wirklich die pflanzliche Ernährung, die unserem Darm das nötige Futter gibt. Es ist nicht...
Die Ballaststoffe, ja.
Sogenannte Ballaststoffe. Früher haben sie so geheißen, eigentlich Ballast, weil man dachte, es belastet einem, weil es halt nicht aufgeschlüsselt oder aufgenommen wird. Es bleibt halt im Darm. Aber es ist eben kein Ballaststoff, es ist eine Nahrungsfaser. Die Faser, welche eben die Bakterien nährt, sogenannte Präbiotika. Und die haben wir eben, wir haben vorher über Vollkorn gesprochen, es ist nicht unbedingt das Vollkorn, das die kleinen Dinger da brauchen, sondern es sind die löslichen Pflanzenfasern. Es gibt da lösliche, unlösliche. Und die unlöslichen haben wir vor allem, das ist Zellulose zum Beispiel, was wir im Vollkorn haben. Aber die unlöslichen, das sind die, die mit Wasser Schleime bilden. Und das haben wir zum Beispiel bei Frühlingszwiebeln, merkt man schon beim Schneiden, diese Schleimschicht, oder eben auch in überhaupt Gemüse, Kräuter, Früchte, vor allem Beeren. Also es ist wirklich die pflanzliche Ernährung. Und in der Medizin ist man heute sich einig, dass es die sogenannte mediterrane Ernährung ist. Fast bei jedem Krankheitsbild ist jetzt auch die Medizin am Punkt, wo wir sagen, mediterrane Ernährung hilft. Sei es rheumatische Arthritis, sei es Thema Krebs und eben auch für unseren Darm hängt das schlussendlich zusammen. Mhm. Und ja, und mediterran heißt schlussendlich viel, viel Gemüse, viel Kräuter, gutes Öl. Öle spielen auch eine große Rolle für unseren Darm.
Das wäre auch ein Thema für uns zwei. Hm?
Ja, Öl ist eines meiner Lieblingsthemen.
Machen wir als nächstes. Gerne.
Ja. Ich habe meine Bacheloranarbeit über Hanföl geschrieben, deshalb ja, ist so sehr, man kann wirklich mit Öl sehr viel gut und sehr viel falsch machen.
Okay, das müssen wir machen nachher. He? Ich habe mal einen guten Spruch gehört, du bist, was du isst.
Ja.
Und da hat mir ein Kollege gesagt, nee, nee, das stimmt nicht, du bist, was sie essen.
Ja, was sie essen, genau. Und was sie dir sagen. Ja. Also Ayurveda sagt, du bist, was du verdaust.
Und noch ein später, ja, super.
Genau, weil der Verdauungstrakt wirklich individuell ist. Mhm. Also das heißt, Ayurveda sagt auch, jeder Verdauungstrakt ist wie ein Fingerabdruck, so individuell. Und je mehr Informationen wir über die Art, wie wir verdauen haben, desto interessanter, oder? Und da können wir dann die Lebensmittel entsprechend auswählen. Mhm. Und so kultivieren wir, was da unten so wächst. Also ob es Pilze sind oder ob es pathogene Keime sind, Parasiten, mhm, das ist auch ein Riesenthema. Mhm. Und die sprechen dann mit uns. Also wenn wir an einem Buffet stehen, gibt es eine Millisekunde, bevor wir denken, wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine Information von unten hoch,
nimm, genau, nimm das Brot. Brot oder die Nudeln.
Genau. Weiß. Genau, aber das Schöne ist, wir haben dann auch den positiven Effekt. Also wenn wir eine gute Darmflora haben, kriegen wir eben auch gesunde Signale. Mhm. Und ich sehe bei autoimmunerkrankten Patienten, dass die eben genau auf das Lust haben, was ihnen nicht gut tut. Also das Autoimmungeschehen, dieses sich selber zerstören, das fängt eben schon im Darm an und dass die uns halt dann die Fehlinformation geben.
Dann essen sie das, was sie Lust haben und dann wird das Problem auch immer größer und größer.
Ja,
he?
Genau.
Die Entzündungen
Teufelskreis.
Okay.
Aber das ist umkehrbar.
Mhm. Ja. Frage über dieses Thema Ernährung, wo du ja so viel weißt, hast du da irgendwo eine Plattform mal gebaut, wo man da sich schlau lesen kann und sich mehr informieren darf?
Ja, also meine Website schlussendlich, also bei Unicum Nutrition, dieses Unicum eben für Einzigartigkeit, einzigartige Ernährung, da habe ich so einen kleinen, ist kein Blog, ich bin nicht auf Instagram und ich blogge nicht, weil ich...
Ich weiß auch nicht, wie das geht.
Ja, mich stresst es. Ich versuche, diese sozialen Medien zu umgehen und eigentlich mit dem Mensch direkt zu arbeiten. Aber es gibt immer wieder Anfragen für Artikel und wenn ich eh so einen Artikel, sei es über eben Darmgesundheit oder auch über das Thema Lektine zum Beispiel, also das schalte ich dann hoch und dann können die Leute das auch nachlesen, ja, auch unter aktuell.
Noch ganz kurz, dein Buch, was du geschrieben hast, mit über 70, glaube ich, gute Ernährungstipps, sind die jetzt auf irgendeine Ernährungsform ausgerichtet gewesen, auf vegan, auf das oder das?
Nein,
oder?
Jein. Also es ist auf einen gesunden Darm ausgerichtet. Mhm. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das ist individuell. Hm? es sind 70 Rezepte, die darmfreundlich sind im Sinn von, ich sage jetzt, die typischen Lebensmittel, die wir wissen, sind für die meisten nicht gut verträglich, wie eben Weizen oder Kuhmilch. Ist da nicht zu finden. Auch rotes Fleisch ist nicht drin, obwohl ich sage, rotes Fleisch ist für den einen sehr gut. Für viele eher proentzündlich, wenn sie schon in einer Dysbiose sind zum Beispiel. Ich habe das Buch wirklich auf antientzündlich ausgerichtet, auf Low Carb so ein bisschen, also dieses Logi, dass wir diese Blutzuckerspitzen nicht haben. Mhm. Und mein Fokus war wirklich auch, zu zeigen, es ist sehr, sehr einfach. Es sind einfach Grundnahrungsmittel, total einfache Rezepte, die wir aber gut kombinieren mit Gewürzen. Mhm. Also der Schweizer ist so ein bisschen gewürzfremd, sage
ja,
ich mal.
Oder auch geizig, wenn ich das Wort sage, im Bereich des Gewürzes.
Ja.
Ayurvedisch ist ja wirklich,
ja,
mit
genau,
der Schaufel.
Es muss nicht so viel sein, aber da gibt es wirklich viele Gewürze, die die Nahrung nochmal aufwerten und das muss dann auch nicht unbedingt immer das Curry sein, das kann verschiedene sein, auch viele Kräuter, die wir hier heimisch haben.
Und die sind ja eben antientzündlich.
Sehr antientzündlich, ja, auch okay, verdauungsfördernd. Mhm. Also es gibt auch einen Infoteil am Anfang vom Buch, warum die Ernährung jetzt so empfohlen wird. Auch der Tagesrhythmus wird berücksichtigt, das wissen wir auch aus der chinesischen Medizin mit der Organuhr. All diese Aspekte habe ich versucht, da reinzupacken. Ich habe aber am Anfang eine Liste mit Lebensmitteln, die nicht drin sind. Und die Leute sagen so, na, da steht Linsen, warum sind denn Linsen jetzt plötzlich schlecht? Und ich so, ah, das sind nicht die schlechten Linsen. Aber das Buch ist halt, ich habe die Antigene berücksichtigt. Das heißt, ich habe auf A und 0 geschaut, was die Antigenstruktur angeht. Das heißt, jeder, der A oder 0 hat,
Blutgruppe kann
jedes Rezept daraus kochen. Mhm. Linsen sind halt nicht optimal für null. deshalb sind sie nicht drin. Okay. Und Kichererbsen nicht optimal für A, deshalb sind sie nicht drin. Das heißt nicht, dass sie per se schlecht sind, aber 80% der Leute sind entweder A oder Null. Und deshalb, damit es am Familientisch nicht kompliziert wird.
Super. Ja. Wenn ich höre, antiinflammatorische Wirkungen haben dieses Essen, ich meine, das ist ja die Volkskrankheit im Moment schlechthin, dass wir eigentlich alle große Entzündungsprozesse haben und eigentlich unbedingt eigentlich lernen sollten, genau so zu kochen, um hier entgegenzuwirken.
Ja, die stillen Entzündungen, das ist eben perfide, also es ist nicht unbedingt akut. Also der Schulmediziner sieht das auch nicht unbedingt in einem Blut-CRP zum Beispiel. Es gibt High-Sensitive-CRP, da wird man es vielleicht sehen. Die Leute merken das dann mit Müdigkeit oder latent irgendwo ein bisschen Schmerzen, Unverträglichkeiten. Die stillen Entzündungen lassen uns überleben, aber lange hin seuchen. Also das heißt, wir sterben nicht gerade an einer akuten Entzündung, aber diese chronische Entzündliche, was jeden Tag halt auch mit der Ernährung getriggert werden kann, das ist wirklich problematisch. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, dass wir mit jeder Mahlzeit eigentlich was dafür tun können, dass das sich erholen kann und wir uns wieder salutogenetisch gesehen von innen wieder gesund werden, dann haben wir sehr gute Chancen, fit und alt zu werden.
Danke, ganz herzlich. Ich weiß schon, was die nächsten Themen sein werden. Wir reden noch über Öl und über Milch.
Ja.
Das würde mich noch sehr freuen, wenn wir dieses Wissen von dir auch noch den Zuschauerinnen und Zuschauern schenken dürfen. Also, liebe Laura, danke herzlich auch für diese Sendung. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe, dass wir das hier ein bisschen geklärt haben, dass es eigentlich nicht diese pauschalisierte Ernährungsform gibt, sondern individualisierte Ernährungsformen gibt. Und jeder Mensch ist ein bisschen anders, deutlich anders. Aber es gibt auch Möglichkeiten herauszufinden, was Sie persönlich für einen Typ sind, indem Sie es einfach mal mit einer Fachexpertin anschauen und mit ihr zusammen besprechen, was denn Ihre beste Ernährungsform denn sein könnte. So, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.